Du willst eigentlich nur ein Folgerezept von deiner Ärztin und trotzdem musst du quer durch die Stadt fahren, um es dir persönlich abzuholen. Beim Zoom-Meeting verstehst du eh nur die Hälfte und ständig friert das Bild ein, bis alle am Ende sowieso die Kamera ausstellen. Und auf deinen neuen Ausweis wartest du auch schon ewig, weil die Terminvergabe beim Meldeamt immer noch nicht klappt. Eigentlich sollte Digitalisierung unser Leben einfacher machen und nicht stressiger. Wir sind der Meinung, Digitalisierung kann sogar noch mehr. Potenziell kann sie die Demokratie fördern und sie ist super wichtig für die Berliner Startup-Szene.
Und damit herzlich willkommen zu unserem Volt Berlin Policy Podcast, in dem wir jede Woche ein Kapitel unseres Wahlprogramms vorstellen. Ich bin Laura.
Und ich bin Jan, hi.
Wir sind beide im Policy-Team von Volt Berlin und haben uns die letzten Wochen schon viel mit unseren Visionen und Maßnahmen beschäftigt zu den Themen Mobilität und Bildung in Berlin. Hört da gerne nochmal rein in die letzten Folgen. Heute werden wir aber in ein Thema eintauchen, das uns, glaube ich, alle während der Pandemie stärker denn je beschäftigt hat. Es geht um die Digitalisierung. Und dabei sind wir natürlich vermutlich alle auch schon mal im Alltag an unsere Grenzen gestoßen. Schlechte Internetverbindungen und unnötige Behördengänge sind da ja nur die Spitze des Eisbergs. Lasst uns aber nochmal ganz von vorne anfangen. Jan, du bist in der Vorbereitung auf diese Folge ja nochmal tiefer in das Thema Digitalisierung eingetaucht. Wo siehst du denn die größten Potenziale der Digitalisierung in Berlin? Also warum ist dieses Thema so unglaublich wichtig für Berlin?
Ja, danke Laura. Du hast ja gerade schon sehr alltägliche Dinge angesprochen, wo uns mehr Digitalisierung auch so einiges erleichtern könnte. Also zum Beispiel die Behördengänge. Ich denke, das würde uns allen einiges an Stress ersparen, wenn man da ganz einfache bürokratische Aufgaben schnell online erledigen könnte. Und dann hat man während der Pandemie ja auch gesehen, wie unglaublich hilfreich es ist, zum Beispiel im Bildungssystem mal eben auf Online-Unterricht umzustellen zu können und eben bei Bedarf auch mal aus dem Homeoffice zu arbeiten. Das sind ja erstmal ganz grundlegende alltägliche Dinge, die unter diesen riesigen Begriff der Digitalisierung fallen.
Aber gerade bei solchen Punkten, also Homeoffice oder Homeschooling, haben ja wahrscheinlich viele schon gerade erlebt, wie ordentlich anstrengend das sein kann. Und da stößt auch wirklich das heimische Internet oft an seine Grenzen. Was wir da konkret tun können, besprechen wir ja gleich nochmal, aber lass uns doch erstmal bei der Frage bleiben, was für Möglichkeiten die Digitalisierung uns eröffnet.
Ja, genau. Also abseits von dem klassischen Internetzugang im privaten Bereich bietet die Digitalisierung natürlich an vielen Stellen riesige Potenziale. Also vor allem auch im öffentlichen Sektor. Denken wir zum Beispiel an intelligente Verkehrssteuerung oder auch bis hin zur Müllentsorgung am Ende. Die Digitalisierung bietet auch riesiges Potenzial bei der politischen Mitbestimmung der Berlinerinnen und Berliner. Zum Beispiel über Online-Plattformen können wir Informationen teilen und lokale Projekte initiieren und organisieren. Also ich glaube, es wird deutlich, dass es super, super viele Bereiche gibt, in denen die Digitalisierung unser Leben da deutlich erleichtern kann.
Das klingt ja nach einer großartigen Science-Fiction-Zukunft. Aber dann lass uns doch mal in die Details gehen. Also was hat Volt denn vor, um die Digitalisierung in Berlin voranzubringen und um diese Potenziale wirklich auszuschöpfen?
Also ich kann ja mal kurz zusammenfassen, was unser Wahlprogramm allgemein sagt. Auf einzelne Punkte gehen wir dann am besten später nochmal ein. Also zunächst mal wollen wir eben gezielt Projekte fördern, die unsere Stadt digitaler und zukunftsfähig machen. Da sind Stichworte, die ich auch gleich nochmal im Anschluss erklären werde, sind da zum Beispiel das Internet of Things und auch sogenannte Smart City Projekte. Dafür müssen wir Berlin auch als Forschungs- und Wirtschaftsstandort, vor allem für den Digitalbereich, deutlich attraktiver machen. Da können wir es zum Beispiel GründerInnen in Berlin, da können wir denen einiges erleichtern. Und was natürlich eine Grundvoraussetzung für eigentlich jegliche Form der Digitalisierung ist, sind eben die Stichworte Breitbandausbau, also auch Glasfasernetz und 5G-Netz. Und dann haben wir auch noch einige sehr konkrete Projekte in unserem Wahlprogramm, die wir angehen möchten. Zum Beispiel, ich habe es gerade schon kurz angesprochen, die politischen Beteiligungsmöglichkeiten, die damit deutlich verbessert werden können. Und hier möchten wir insbesondere Online-Plattformen stärker nutzen und auch BürgerInnenräte Räte in ganz Berlin stärken. Ganz, ganz wichtig bei all diesen Punkten ist natürlich der Punkt Datenschutz. Und da geht es uns in erster Linie darum, da sehr, sehr schnell die Behörden auch auf Vordermann zu bringen.
Das sind ja sehr viele gute Ideen, aber woran es ja eigentlich häufig scheitert, ist die konkrete Umsetzung. Was unterscheidet uns bei Volt denn da von den anderen Parteien?
Ja, also wie du sagst, ne, also die Ideen sind häufig ja auch nicht neu und häufig scheitert es dann an der Umsetzung. Das liegt unter anderem auch an einem absoluten Zuständigkeitschaos in Berlin. In Sachen Digitalisierung sind die Zuständigkeiten nämlich sehr dezentral verteilt. Also viele Ministerien kochen da ihr Süppchen. Und unserer Meinung nach sollten die Fäden aber irgendwo zusammenlaufen, weil für alle Bereiche der Digitalisierung ja eine gewisse grundlegende Infrastruktur und auch Datensicherheit sichergestellt sein muss. Und daher brauchen wir hier klare Zuständigkeiten. Und deshalb möchten wir auf Berliner Senatsebene eine neue Senatsverwaltung einrichten, nämlich die Senatsverwaltung für Digitalisierung. Und die soll dann diese Abstimmungsprobleme lösen.
Und was soll diese Digitalisierungsbehörde dann genau tun?
Also die soll vor allem eine Koordinierungsrolle einnehmen. Also uns ist schon klar, dass wir nicht alle Digitalisierungsprojekte hier zentralisieren können. Das wollen wir auch gar nicht, das hätte auch gar keinen Sinn. Sie soll aber eben andere Behörden in Sachen Digitalisierung unterstützen, zum Beispiel eben im Bildungsbereich. Es gibt aber auch konkrete Projekte, wo es sehr sinnvoll wäre, sie hier anzusiedeln. Vor allem zum Beispiel die Koordinierung des Breitbandausbaus und auch die Smart City Projekte, die ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe. Da geht es dann auch viel darum, die Vernetzung zwischen Forschung, Unternehmen und auch BürgerInnen zu koordinieren. Und zwar sowohl im Innen- als auch im Ausland.
Okay, du hast ja gerade wieder von Smart City Projekten gesprochen. Kannst du noch mal kurz erklären, was es damit genau auf sich hat?
Ja klar, also zusammengefasst könnte man sagen, dass es bei diesen Projekten darum geht, die Chancen der Digitalisierung stärker für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Stadtentwicklung nutzbar zu machen. Also da geht es zum Beispiel um die Frage, wie nutzen wir Big Data, um den Herausforderungen unserer Zukunft begegnen zu können. Also zum Beispiel dem Klimawandel, dem Wachstum in der Stadt oder auch die Demografieentwicklung. Und für solche Projekte müssen städtische Betriebe eben mit der Wirtschaft, mit Hochschulen und anderen wissenschaftlichen Instituten effektiv zusammenarbeiten. Und für diese Art der Koordinierung brauchen wir einen festen organisatorischen Rahmen. Vor allem als Wissenschaftsstandort genießt Berlin ja einen ausgezeichneten Ruf. Nur müssen eben die Standorte auch besser miteinander verknüpft werden. Und im nächsten Schritt können wir dann auch andere europäische Standorte mit einbeziehen. Und dazu braucht es dann natürlich passende Soft- und Hardware-Lösungen.
Im Kontext Stadtentwicklung hattest du ja jetzt auch das Internet of Things angesprochen. Ich glaube, hier müsstest du noch mal ganz kurz erklären, was man sich darunter vorstellen kann.
Ja, also ich gebe zu, Internet of Things ist ein etwas vager Begriff. Die deutsche Übersetzung wäre im Grunde Internet der Dinge. Der Begriff wird eigentlich benutzt, um einmal das Internet, in dem wir uns täglich bewegen, also diese Vernetzung von verschiedenen Personen über ihre Endgeräte, um das zu unterscheiden von einer Vernetzung von Recheneinheiten, die eben nicht an Nutzende gebunden sind. Also wenn wir zum Beispiel Ampeln, Sensoren und so weiter miteinander kommunizieren lassen, dann bilden die das Internet of Things. Und das wollen wir stark ausbauen, weil hier sehr, sehr große Potenziale liegen. Also zum Beispiel, wie ja schon angesprochen vorhin mal, bei der Verkehrssteuerung, aber auch bis hin zur Müllentsorgung. Und da können wir so einiges optimieren. Und das soll dann auch die neue Senatsverwaltung für Digitalisierung übernehmen.
Okay, aber für solche Innovationsprojekte brauchen wir ja vor allem qualifizierte Fachkräfte. Wie ist denn da der Stand in Berlin? Ist Berlin da als Standort attraktiv genug?
Also hier müssen wir an zwei Stellen ansetzen vor allem. Einerseits im akademischen Bereich. Wir wollen hier Forschung und Entwicklung in Berlin stark fördern und auch die Universitäten stärker einbinden. Zum Beispiel die Exzellenzinitiativen in Berlin ausbauen. Und dann wollen wir die sogenannten MINT-Studiengänge stärken, also Studiengänge in den Fachbereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Und was wir auch brauchen, sind mehr englischsprachige Studiengänge, um auch Fachkräfte aus dem Ausland nach Berlin zu holen. Und der zweite wichtige Innovationstreiber ist natürlich die Privatwirtschaft. Also gerade die Digitalwirtschaft ist in Berlin ja ein sehr wichtiger Wirtschaftssektor mit sehr hohen Investitionen und um die 78.000 qualifizierten Fachkräften, die dort tätig sind. Aber es gibt auch nach wie vor einige sehr unnötige Hürden dort, die es den Leuten schwerer machen, als es sein müsste. Und da müssen wir zum Beispiel die Gründung neuer Unternehmen vereinfachen. Also hier wollen wir unter anderem eine Plattform schaffen, auf der im Grunde alles gebündelt wird, was zur Gründung nötig wird. Also Informationen, Formulare zu Gründungsformalien, aber auch Fördermöglichkeiten. Und vor allem für die Fachkräfte und potenzielle Gründende aus dem Ausland, auch aus dem nicht-europäischen Ausland, muss es in Berlin einfacher werden. Und dafür speziell stellen wir uns einen digitalen Welcome Desk vor und wir wollen auch den Zugang zur Blue Card erleichtern. Also die Blue Card ist im Grunde so ein bisschen das europäische Äquivalent zur Green Card in den USA, könnte man sagen. Also eine Art Aufenthaltsgenehmigung, die an einen Arbeitsplatz hier gebunden ist. Und da wollen wir auf Bundes- und EU-Ebene einige Reformen anstoßen, damit die Erteilung der Blue Card zum Beispiel auch besser an den Bedarf von Fachkräften für bestimmte Bereiche gekoppelt wird. Damit wir da gezielt die Fachkräfte zu uns holen, die hier gerade auch gebraucht werden. Und zuletzt möchten wir den Zugang zu Förderungsmöglichkeiten, vor allem eben bei der Gründung, vereinfachen. Da wollen wir zum Beispiel den Gründungsbonus ausbauen, aber auch Förderungen gezielt dazu nutzen, um genau jene Unternehmen zu fördern, die eben zu einer Entwicklung unserer Stadt und der Gesellschaft beitragen. Also zum Beispiel möchten wir einige Förderungen hier stärker an ökologische und soziale Bedingungen knüpfen.
Dann fasse ich das nochmal kurz zusammen vielleicht. Also Volt fordert eine Senatsverwaltung für Digitalisierung, die insbesondere solche Smart City Projekte und das Internet of Things voranbringt. Die Fachkräfteausbildung, also vor allem im Digitalbereich, soll dadurch auch gefördert werden. Und Berlin soll ein attraktiver Standort werden für Wirtschafts- und Forschung, aber eben auch für Fachkräfte aus dem Ausland. Aber jetzt vielleicht nochmal zurück zu den alltäglicheren Dingen, mit denen wir uns so rumschlagen. Also gerade in der Pandemie haben wir erlebt, wie die Digitalisierung eigentlich einen großen Platz in unserem Leben einnimmt mittlerweile. Ich denke da wieder an Homeschooling und Homeoffice, wie vorher erwähnt, wo es eben diese starken Probleme gibt. Da wird die Internetverbindung zu Hause gerne mal überlastet, weil alle im Online-Meetings rumhängen. Und der Umfang der Daten, die übertragen werden müssen, wird ja perspektivisch in Zukunft immer noch weiter steigen. Was können wir also hier tun, um die Berliner Internetversorgung zukunftsfähig zu machen?
Ja, hier ist das Stichwort natürlich Breitbandausbau. Da müssen wir jetzt endlich mal Druck machen. Wie du ja gerade gesagt hast, ist der Zugang zu schnellem Internet durch die Pandemie so fundamental geworden eigentlich, dass es unserer Auffassung nach eigentlich schon den Stellenwert eines Grundrechts bekommen sollte. Und damit wir das hier jetzt auch endlich mal angehen nachhaltig, brauchen wir eine effizientere Koordinierung des Ausbaus. Hier kommt dann wieder die Senatsverwaltung für Digitalisierung ins Spiel. Die muss dann endlich die Zuständigkeiten klären und vor allem die Bezirksämter beim Ausbau der Infrastruktur unterstützen. Vor allem aber sollten wir jetzt nicht den Fehler machen und weiterhin auf das günstigere Supervectoring setzen, nur weil es einfacher und schneller umzusetzen ist als der Glasfaserausbau.
Kannst du das bitte nochmal genauer erklären? Also was genau ist Supervectoring und wo genau sind da die Probleme?
Ja, also das Kernproblem, weshalb wir immer noch in vielen Haushalten keinen schnellen Internetanschluss haben, sind im Grunde die Kabel. Also die Leitungen bestehen größtenteils immer noch aus Kupferkabeln und die haben gegenüber Glasfaserkabeln sehr, sehr viele Nachteile, zum Beispiel was die Übertragungsgeschwindigkeit angeht. Und das liegt teilweise daran, dass sie deutlich anfälliger sind für Umwelteinflüsse. Also das macht sie deutlich störanfälliger als Glasfaserkabel, zum Beispiel durch dann Signale auch von umliegenden Kabeln. Und Supervectoring ist im Grunde der Versuch, diese Nachteile, die diese Kupferkabel haben, auszugleichen, indem man die Störeinflüsse auf die Kabel, die aus der Umwelt kommen, im Grunde versucht vorherzusagen, zu berechnen und dann gegensteuert. Und der Vorteil ist, dass man damit die Übertragungsgeschwindigkeit deutlich erhöhen kann und dass es sehr, sehr einfach und kostengünstig umsetzbar ist. Es ist halt deutlich aufwendiger, jetzt überall Glasfaser in die Häuser zu legen. Die Technik des Supervectorings oder generell die Technik der Kupferkabel eigentlich hat halt einen ganz entscheidenden Nachteil. Also für den Moment mag das noch ausreichen über solche Supervectoring-Geschichten für die aktuell nötigen Übertragungsraten, das hier zu optimieren. Allerdings wird der Bedarf, das hast du ja auch gerade schon angesprochen, in Zukunft sehr, sehr sicher noch deutlich steigen. Und die Datenmengen, die schnell übertragen werden müssen, werden immer komplexer. Also anfangs war es die einfache E-Mail, jetzt sind es schon komplexe Online-Videospiele und Videokonferenzen. Intelligenzen und bald sind dann da ganze umfangreiche Smart-Home-Systeme angeschlossen. Und bei Kupferkabeln ist einfach irgendwann Schluss. Super Vectoring ist daher eigentlich eine Brückentechnologie und früher oder später müssen diese alten Kupferkabel raus und Glasfaser rein. Da führt kein Weg dran vorbei. Deshalb wollen wir, dass bei jedem Neubau Glasfaser direkt mit eingebaut wird und auch bei jeder Baustelle, die irgendwie in die Nähe dieser Kabel kommt, immer mit geprüft wird, ob man hier direkt Glasfaser mit verbauen kann.
Okay, so kriegen wir also nach und nach schnelles Internet nach Hause. Aber wie ist es denn um das mobile Internet gestellt?
Das ist natürlich auch ganz zentral, klar. Auch für das vorhin schon angesprochene Internet of Things. Hier wollen wir das 5G-Netz in Berlin deutlich ausbauen. Das ist leider alles auf Bundesebene noch nicht wirklich abschließend geregelt. Trotzdem wollen wir hier schon mal proaktiv rangehen als Land Berlin und vorbereitende Maßnahmen ergreifen, damit es dann, sobald es soweit ist, auch schnell geht. Das heißt, wir wollen schon mal geeignete Lagen für 5G-Antennen ausfindig machen und die Infrastruktur dort entsprechend vorbereiten.
Das hört sich ja schon mal ganz gut an, aber in der Pandemie hat sich ja auch gezeigt, dass der Internetanschluss nur die eine Seite der Medaille ist. Also was häufig ja noch fehlt, ist die nötige Hardware. Also wenn wir keinen Behördengang mehr ohne Online-Anmeldung machen können, brauchen wir ja auch die Geräte dafür. Also oder auch im Homeschooling mit 3 Kindern, da reicht halt ein Familiencomputer einfach nicht mehr aus.
Ja, also da hast du voll recht. Und in diesem konkreten Fall, also wenn wir von Homeschooling sprechen, da müssen natürlich dann auch die Bildungseinrichtungen deutlich besser ausgestattet sein, um das auch abdecken zu können. Da haben wir ja schon auch relativ viel in unserer Folge zum Thema Bildung drüber gesprochen. Für Details hört da gerne einfach nochmal in die Folge rein. Wenn wir ganz allgemein über fehlende Hardware sprechen, dann können wir da aber auch Abhilfe schaffen, indem wir uns bei öffentlich zugänglichen Arbeitsplätzen mit Internetzugang einfach besser aufstellen. Hier werden dann die Bibliotheken in Zukunft auch eine sehr zentrale Rolle spielen. Zum Beispiel auch, wenn es darum geht, gesellschaftliche Herausforderungen, die die Digitalisierung ja mit sich bringt, abzufedern. Also die fehlende Hardware ist da ja nur eine Problematik. Aber vor allem auch ältere Menschen haben ja häufig auch Probleme mit der neuen Technik. Und daher möchten wir die Bibliotheken auch als Orte der digitalen Weiterbildung deutlich ausbauen. Da brauchen wir dann gut ausgebildetes Personal, das die Menschen im Umgang mit digitalen Medien auch unterstützen kann. Und da gibt es auch schon einige sehr gute Beispiele in Berlin, wie die zentrale Amerika-Gedenkbibliothek oder der Neubau der Schiller-Bibliothek in Mitte.
Ja, also ich persönlich halte das für einen wirklich zentralen Punkt. Also wir dürfen da niemanden zurücklassen und müssen solche Orte schaffen. Das ist einfach eine Grundvoraussetzung meiner Meinung nach, dass alle von den neuen Möglichkeiten der Digitalisierung auch wirklich profitieren können. Und nicht zuletzt ist es ja auch so, dass Volt da ja auch die politische Teilhabe mit ein bisschen weiter ausbauen will, wenn ich das richtig verstanden habe. Also kannst du da vielleicht nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, wie tatsächlich konkret Digitalisierung und der Zugang zu politischer Teilhabe zusammenhängen? Also wie genau stellt sich Volt das so vor?
Also erstmal sind wir bei Volt ja grundsätzlich für eine deutlich stärkere direkte Einbeziehung der Berlinerinnen und Berliner in die politischen Entscheidungsprozesse. Und hier geht es jetzt nicht um Volksentscheide in erster Linie, sondern eben darum, dass Berlinerinnen und Berliner ganz konkrete Projekte, zum Beispiel in ihrem eigenen Kiez, deutlich mehr mitgestalten können. Ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür sind die Kiezblock-Projekte, über die wir uns ja auch in der ersten Folge dieses Podcasts zum Thema Mobilität schon ausführlicher unterhalten haben. Nochmal kurz zur Einordnung, also bei Kiezblocks geht es ja im Grunde darum, den Durchgangsverkehr in Wohnvierteln zu reduzieren, indem man die Verkehrsführung intelligent verändert, damit den Verkehr dort deutlich beruhigen kann. Und da wird dann ja wieder mehr Platz frei für die Gestaltung des eigenen Kiezes. Und hier ist es absolut sinnvoll, dass nicht der Bezirk dann entscheidet, hier soll eine Bank hin oder hier soll ein Spielplatz hin, sondern dass die Anwohnenden selbst über die Gestaltung dieses Kiezes dann entscheiden können. Teilweise passiert das ja, wie gesagt, auch schon. Also es gibt da einige Kiezblock-Projekte in Berlin, die von Anwohnenden geplant und initiiert wurden und auch werden zurzeit. Häufig sind die Möglichkeiten zu dieser Art der Teilhabe aber eher weniger bekannt und auch mit hohen bürokratischen und rechtlichen Hürden verbunden. Und hier wollen wir konkret Abhilfe schaffen. Und genau da kann dann die Digitalisierung sehr, sehr stark helfen. Es gibt hier schon ein Online-Portal, das heißt mein.berlin.de. Da könnt ihr ja mal draufschauen, wenn euch das gerade interessiert. Das ist im Grunde eine Informationsplattform über laufende Projekte des Landes und der Bezirksverwaltungen. Und hier gibt es auch Funktionen zum Mitdiskutieren und Ideen einreichen und abstimmen. Und da wollen wir erstmal die Bekanntheit dieser Plattform deutlich steigern und unbedingt auch mehrsprachige Angebote schaffen, damit sich wirklich auch alle, die hier in Berlin leben, beteiligen können. Und wir wollen die Möglichkeiten, die diese Plattform bietet, deutlich ausbauen und dafür auch geeignete Konzepte erarbeiten. Und wir brauchen dafür auch Finanzierungsquellen. In den Budgets der Bezirke und des Landes soll hier Geld reserviert werden, das direkt in diese Beteiligungsprojekte dann auch fließt.
Und wie ist das so? Also im Normalfall sind solche Projekte oder auch Entscheidungen, die von solchen Bürgerinnen und Bürgern getroffen werden, auch wirklich bindend für die Politik? Also wie viel kommt da am Ende wirklich bei raus?
Ja, also da sehen wir auch noch ein großes Problem. Das ist natürlich super frustrierend, wenn man für sein Herzensprojekt den Bürokratiemarathon bei den Ämtern durchläuft und am Ende passiert dann gar nichts. Wir glauben daher, dass wir hier ein fest etabliertes Gremium brauchen, um die Legitimität von BürgerInneninitiativen auch zu erhöhen. Und da gibt es schon das wunderschöne Konzept der BürgerInnenräte und die wollen wir auf Bezirks- und auch auf Landesebene deutlich mehr noch einrichten. Und dabei werden, also bei diesen BürgerInnenräten werden teils zufällig BürgerInnen und Bürger zum Beispiel in einem Bezirk bestimmt, die dann gegen eine Aufwandsentschädigung in diesen Rat einziehen. Und die Auswahl soll auf Kriterien beruhen, sodass dieser Rat die Vielfalt der Bevölkerung in diesem Bezirk auch repräsentativ abdecken kann. Und innerhalb dieses Gremiums wird dann unter Beteiligung von Expertinnen und Experten auch zu teilweise sehr komplexen politischen Fragestellungen diskutiert und dann über Handlungsempfehlungen an die Bezirks- oder Landespolitik abgestimmt. Und diese Handlungsempfehlungen müssen dann bei der Entscheidungsfindung mit einbezogen werden. Also Politikerinnen und Politiker müssen gegenüber den BürgerInnenräten dann auch Rechenschaft ablegen. Also das ist im Grunde unser Ansatz dafür, die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger auf Bezirks-, aber auch auf der Landesebene zu stärken und teils zu institutionalisieren. Ein ganz großer Vorteil dabei, der mir besonders gut gefällt, ist auch, dass die Leute durch diese teils zufällige, aber auch repräsentative Auswahl so ein bisschen aus ihrer politischen Blase rausgerissen werden und sich dann in moderierten und strukturierten Debatten mit Andersdenkenden auch auseinandersetzen müssen. Und meiner Meinung nach hilft das ungemein dabei, hier den politischen Dialog zu fördern und Politik wieder stärker auf eine sachliche Ebene zu holen und da auch die Debattenkultur damit zu stärken.
Ja, also ich merke schon, du bist Fan, ich bin auch großer Fan der Bürgerinnenbeteiligung. Jetzt aber nochmal zurück zur Digitalisierung, also und auch ein bisschen der Kehrseite bzw. den Gefahren. Hier fällt ja oft, vor allem in Deutschland, das Stichwort Datenschutz und das ist auch ganz zentral. Also wo liegen hier denn noch die größten Probleme und wie gehen wir dieses Thema denn bei Volt an?
Also der Datenschutz ist tatsächlich immer noch ein Problem, ja. In einigen Behörden haben sie es zum Beispiel immer noch nicht geschafft, die grundlegendsten Datenschutzauflagen durchgehend umzusetzen. Also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI, macht hier eigentlich relativ klare Vorgaben. Zum Beispiel, wie eben effiziente und sichere Managementsysteme aufgebaut sein sollten. Und häufig hakt es hier aber dann noch stark an der Umsetzung. Und das liegt teilweise an veralteter Technik, aber nicht nur, sondern auch an den Arbeitsprozessen. Und hier wollen wir sicherstellen, dass diese Vorgaben, die das BSI macht und natürlich auch unsere Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO, von öffentlichen Stellen auch eingehalten wird. Also konkret heißt das, wir wollen, dass bei einem Projekt oder bei jedem Projekt gleich zu Beginn eine Datenschutzfolgeabschätzung durchgeführt wird. Und dann müssen wir auch weg von Angeboten externer Softwareanbieter in diesem Bereich und stärker in Richtung Nutzung von Open Source Software. Es darf einfach nicht passieren, dass sensible Daten von Bürgerinnen und Bürgern auf den Servern kommerzieller Unternehmen enden. Zusätzlich möchten wir noch sicherstellen, dass bei der Speicherung solcher sensibler personenbezogener Daten ausschließlich Serverstandorte innerhalb der EU gewählt werden. Zuletzt brauchen wir schlicht auch bessere Schulungen für das Personal in den Behörden und mehr Fachkräfte für IT und Datensicherheit. Und da kommt dann wieder die Senatsverwaltung für Digitalisierung ins Spiel, die das dann koordinieren soll.
Okay, krass. Also das war jetzt wirklich viel Information in kurzer Zeit. Und ich würde das jetzt einfach nochmal für alle ein bisschen zusammenfassen, wie bei uns, bei Volt, wir uns eine nachhaltige und fortschrittsorientierte, aber auch eben inklusive Digitalisierungsstrategie vorstellen. Also erstens hatten wir da den Punkt mit dem noch mangelhaften Internetzugang für Privathaushalte. Hier möchten wir natürlich den Breitbandausbau schnell vorantreiben und setzen dabei vor allem auf die deutlich nachhaltigere Glasfasertechnologie. Außerdem wollen wir Berlin auf das 5G-Netz vorbereiten und Bibliotheken stärker aufstellen, sowohl als Arbeits- und Aufenthaltsort mit gutem Internetzugang für alle, aber eben auch als Lernort für den Umgang mit digitalen Medien. Und zweitens möchten wir dann natürlich auch eine stärkere Vernetzung des öffentlichen Sektors mit der Privatwirtschaft und der Forschung bei innovativen Stadtentwicklungsprojekten. Mit solchen zum Beispiel Smart City Projekten und dem Internet of Things möchten wir Berlin zukunftsfähig machen. Dafür möchten wir natürlich auch mehr in die Ausbildung von Fachkräften in den MINT-Bereichen investieren. Und Berlin attraktiver machen für hochqualifizierte Fachkräfte aus dem Aus- und Inland. Und drittens wollen wir Berlin als Standort für innovationstreibende Digitalwirtschaft attraktiver machen, zum Beispiel durch die Vereinfachung von Unternehmensgründungen und besser zugänglichen Fördermöglichkeiten für diese. Für all das brauchen wir einen zuverlässigen Datenschutz. Den müssen wir insbesondere bei den Behörden sicherstellen und das erreichen wir natürlich auch nur, wie schon gesagt, durch geschultes Personal, aber eben auch durch den stärkeren Einsatz von Open-Source-Lösungen und die Bevorzugung von Serverstandorten innerhalb der EU. Und weil das alles recht viel zu koordinieren ist, brauchen wir die Einrichtung einer neuen Verwaltungseinheit auf der Senatsebene. Und das soll dann die Senatsverwaltung für Digitalisierung sein. Hier soll dann im Grunde alles zusammenlaufen, dass wir endlich klare Zuständigkeiten definieren können und die Digitalisierung in Berlin endlich voranbringen können. Das alles ist dann nicht zuletzt auch eine riesige Chance mit Hinblick auf eine stärkere Involvierung der Berlinerinnen und Berliner in politische Entscheidungsprozesse. Sowohl bei kleinen Projekten auf Bezirksebene, wie eben den Kiezblocks, als auch bei großen politischen Fragen auf Landesebene. Das schaffen wir durch den stärkeren Einsatz von digitalen Beteiligungstools, aber auch durch die Einrichtung von BürgerInnenräten und eine gesicherte Finanzierung dieses Gremiums.
Genau, und so bekommen wir Berlin auch ein ganzes Stück zukunftsfähiger, denke ich. Da kommen ja in den nächsten Jahrzehnten so einige Herausforderungen auf uns zu, also zum Beispiel die Anpassung unserer Stadt an ein sich veränderndes Klima oder auch das Städtewachstum. Und da müssen wir jetzt endlich anpacken und die Digitalisierung kann uns dabei enorm helfen.
Vielen Dank, Jan, dass du dieses Thema nochmal für uns alle recherchiert hast und aufgearbeitet hast. Falls es euch an einigen Stellen noch zu schnell ging, könnt ihr natürlich alles nochmal im Detail in unserem Wahlprogramm nachlesen. Das findet ihr auf www.machberlinlila.de. Und damit würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Da beschäftigen wir uns mit dem Thema Wohnen. Macht's gut.
Bis dahin, ciao.